Herzlich willkommen zu Senkrecht Starter, dein YouTube-Channel für alles über Raumfahrt. Ich bin der Mo und ich erzähle dir, was die Woche so in der Raumfahrt abging. Viel Spaß! Wir schauen uns heute in den News an, was die letzte Woche so gestartet ist, was für bemerkenswerte Farben die neue russische Crew der ISS trägt, wie das James Webb alle Erwartungen übertrifft, wie das Rollout der aktuell größten Rakete mit Starterlaubnis abgelaufen ist und was die Tests der größten Rakete ohne Starterlaubnis machen. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit AstroTim einen Co-Moderator habe, der euch was zu Starlink erzählen kann. Hashtag Team Space. Wie immer bei mir findest du zu den eckigen Klammern, die ich dir einblende, Online-Quellen, wenn du weiter in das Thema einsteigen möchtest. Wenn dir mein News-Format gefällt, lass dem Video gerne einen Like da. Und wenn du die neuesten Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen magst, abonniere unbedingt meinen Kanal. Denn auf Senkrechtstarter gibt es ja jede Woche neue Videos über Raketentechnik und Neuigkeiten aus der Raumfahrt. Ja, und wenn du meine Livestreams nicht verpassen magst, dann unbedingt Glocke anmachen. Dann wirst du von YouTube auch erinnert, wenn ich live gehe und wenn mal wieder eine Rakete startet. Und wenn du meine Videos vorab sehen magst, für alle Kanalmitglieder und Patreons lade ich ja meine Videos vorab und ohne Werbung hoch. Jetzt aber zu den Starts der vergangenen Woche. Astra hat es wieder geschafft. Nach dem Fehlstart beim letzten Startversuch ist es diesmal wieder geglückt. Wir waren fast 1000 Newspace-Begeisterte am Dienstagabend und haben uns das Ganze live angesehen. Der erste Startversuch dieser Rakete war ja einen Tag vorher noch wegen schlechten Wetters abgesagt worden. Der Start-Countdown lief diesmal problemlos runter und auch der Start machte richtig Spaß. Auch dank dem tollen Sound im NASA Spaceflight Stream. Vielen Dank an Adrian, der kurzfristig klargemacht hat, dass ich den NASA Spaceflight Stream restreamen durfte. Und großes Dankeschön natürlich an NASA Spaceflight für die exzellente Berichterstattung. Hashtag Team Space. Ja, auch der Main Engine Cutoff und das Absprengen der Nutzlastverkleidung erfolgte wie geplant. Als dann die zweite Stufe kontrolliert los beschleunigte, haben eine ganze Reihe an Menschen, glaube ich, wieder angefangen zu atmen. Das war ja genau der Moment, der beim vorherigen Start schiefgegangen war. Im Livestream wurde ich dann trotzdem ein bisschen nervös, weil ich auf die Durchsage eines guten Orbits gewartet habe. Auch die Durchsage, ob die Nutzlast erfolgreich ausgesetzt wurde, kam erst nicht. Später wurde aber auf Twitter von Astra bestätigt, dass die Mission ein Erfolg war. Drei Nutzlasten wurden auf ihren sonnensynchronen 525 Kilometer Orbit gebracht. Auch Elon Musk gratulierte zu diesem Erfolg. Da schließen wir uns natürlich an und hoffen, dass Astra die Kinderkrankheiten der Rocket 3 überwunden hat und bald in den regulären Startbetrieb wechselt. Am Donnerstag, den 17. März, ist von Jingquan ein chinesischer Langer Marsch 4C mit einem Erdbeobachtungssatelliten gestartet. Die hypergole dreistufige Rakete hat die Nutzlast erfolgreich in den Zielorbit gebracht. Wenn du mehr zu den chinesischen Langer Marsch erfahren magst, ich habe ein Doppelvideo zu dem Thema, das alle Langer Marsch-Raketen vorstellt. Verlinke ich dir hier. Am Freitag, den 18. März, hat Roskosmos von Baikonur eine Soyuz 2.1A mit drei russischen Kosmonauten zur ISS gestartet. Soyuz MS-21 wurde regulär von der NASA übertragen. Business as usual, könnte man denken. Bis die Crew etwa 3 Stunden nach dem Start auf der ISS ankam. Komplett in Blau und Gelb gekleidet. Hat sich Space Twitter gefragt, ob das ein Statement der Crew zur Ukraine ist. Als ich die News am Samstagmorgen aufgenommen habe, war das noch nicht bestätigt. Normalerweise werden die Anzüge Monate im Voraus gefertigt. Eine Theorie war zu dem Zeitpunkt, dass es die Farben der Bauman-Universität in Moskau sind, von der alle drei Kosmonauten Absolventen sind. Nach den Farben gefragt, hat der Kommandant Oleg geantwortet, es war einfach so viel Gelb-Restbestände auf Lager. Das sollte man, glaube ich, mit einem Augenzwinkern nehmen. So oder so, bemerkenswerte Story und ich würde es sehr feiern, wenn es ein Friedensstatement der Astronauten war. Und wenn wir bei der ISS sind. Der US-Astronaut Mark van der Hey, der mit der Soyuz MS-18 zur ISS geflogen ist, hat einen Rekord für den längsten Weltraumaufenthalt eines US-Amerikaners aufgestellt. Seine Rückkehr mit Soyuz MS-19 ist für den 30. März geplant und sorgt wegen dem Krieg in Ukraine für einiges Kopfkratzen. Vorheriger US-Rekordhalter war übrigens Scott Kelly, der sich gerade mit dem Roskosmos-Chef Rogozin auf Twitter ein Wortgefecht lieferte, in dem Rogozin unter anderem Kelly als Schwachkopf beschimpfte. Daraufhin schaltete sich die NASA ein mit dem Hinweis, sie würde das Recht auf freie Meinungsäußerung respektieren, aber Kelly doch bitten, in der aktuellen Situation nicht weiter zu eskalieren. Bemerkenswerte Zeiten, in denen wir gerade leben. Am Samstagmorgen, den 19. März, hat SpaceX mit einer Falcon 9 weitere 53 Starlink-Internetsatelliten in den Orbit gebracht. Moment, das waren doch letztens immer 48. Genau, um die Lande- und Bergungsbedingungen für Booster zu verbessern, hat SpaceX über den Winter seine Starts alle in südliche Richtung durchgeführt. Das führte wegen eines nicht ganz perfekten Startkorridors zu weniger Nutzlast. Winter auf der Nordhalbkugel ist rum und so wird jetzt wieder in nördliche Richtung gestartet. Wie wir auf der tollen Grafik von Rai sehen, ist dieser Starlink-Start ein neuer Rekord für SpaceX. Booster 1051 ist zum 12. Mal erfolgreich geflogen. Und dank erfolgreicher Landung auf dem Droneship Just Read the Instruction steht der Booster jetzt vor seinem 13. Flug. Das war die 37. erfolgreiche Landung hintereinander für SpaceX und die 111. erfolgreiche Landung eines orbitalfähigen Boosters überhaupt. Und auch damit sage ich dir vermutlich nichts Neues. Alle 111 Landungen eines orbitalfähigen Raketenboosters sind von SpaceX gewesen. Das sind übrigens mehr Landungen, als die Ariane 5 insgesamt erfolgreiche Flüge hatte. Wenn ihr die Grafik von Rai so toll findet wie ich, abonniert sie unbedingt bei Twitter. Rai sitzt leider in einem Land fest, wo es um die Menschenrechte nicht so gut steht. Aber ich hoffe, sie schafft es da bald raus. Vielen Dank an Rai für deine tolle Arbeit für das Hashtag Team Space. Apropos Hashtag Team Space. Ich freue mich, dass AstroTim heute für euch einen Teil der News recherchiert hat.
Hi Leute, das Unternehmen SpaceX arbeitet bereits seit Wochen an der Bereitstellung von Starlink für die Ukraine, also schon lange bevor die Nachricht der ukrainischen Regierung kam. Das enthüllte nun die Präsidentin von SpaceX, Gwynne Shotwell, bei einem Vortrag am California Institute of Technology. Zum Hintergrund, Mikhailo Fedorov, der Vizepräsident und Minister für digitale Transformation der Ukraine, hatte am 26. Februar in einem Tweet SpaceX gebeten, Starlink-Terminals bereitzustellen, damit die Ukraine weiterhin Internetzugang haben kann, sogar wenn Russland im Zuge der Invasion kritische Infrastruktur zerstört. Elon Musk hat natürlich sofort geantwortet und zwei Tage später waren die Starlink-Terminals da. Und nun sagte Gwynne Shotwell, dass das Unternehmen etwa anderthalb Monate lang daran gearbeitet habe, die Rechte bzw. die Genehmigung der Regierung für die Bereitstellung von Diensten in der Ukraine zu erhalten. Und dann kam die Genehmigung eben in Form eines Tweets. Shotwell beschreibt es so: Wir arbeiten schon seit etwa anderthalb Monaten mit den Ukrainern zusammen. Und dann haben sie Elon angetwittert und so haben wir es eingeschaltet. Das war unsere Erlaubnis. Das war der Brief des Ministers als Tweet. Also ihr seht, in schwierigen Zeiten kann ein formales Regierungsschreiben eben auch einfach mal über Twitter rübergeschickt werden. Und einen Satz von Shotwell, den sie bei dem Auftritt noch gebracht hat, fand ich sehr schön und wollte ihn euch nicht vorenthalten. Sie sagte: Es war die richtige Entscheidung. Ich denke, der beste Weg, um Demokratien aufrechtzuerhalten, ist sicherzustellen, dass wir alle verstehen, was die Wahrheit ist. Vielen Dank an Mo, dass ich diese News hier für euch vorstellen dürfte. Und für mehr Weltrauminfos schaut gerne auch mal auf meinem Kanal AstroTim vorbei. Und ansonsten würde ich sagen, macht's gut, Leute. Wir sehen uns.
Vielen Dank, Tim, für deinen Beitrag. Wenn ihr mehr über Astronomie, Wissenschaft und Raumfahrt erfahren wollt, unbedingt AstroTim abonnieren. Wenn wir beim Thema Weltrauminternet sind, OneWeb hat eine Erlaubnis für die Aufnahme eines Servers in Indien erhalten. Das finde ich eine wichtige News, denn der Markt für Satelliteninternet in Indien wird auf über 1 Milliarde Dollar Umsatz im Jahr geschätzt. Auch SpaceX versucht, eine solche Erlaubnis zu bekommen, musste aber Vorbestellungen im Januar diesen Jahres rückgängig machen, weil noch keine Betriebserlaubnis vorlag. OneWeb hingegen ist ein Unternehmen mit indischer Beteiligung. Dass es da mit der Genehmigung etwas schneller geht, verwundert mich jetzt nicht unbedingt. OneWeb hat jetzt zwar eine Erlaubnis, aber eigentlich noch nicht genügend Satelliten für einen Service. Da OneWeb durch den Wegfall der Soyuz aktuell die Startmöglichkeiten fehlt, ist der Vorsprung zu Starlink im indischen Markt aber vermutlich überschaubar. Die OneWeb-Starts wurden von Ariane Spass durchgeführt, wobei mit russischen Soyuz-Raketen gestartet wurde. Da ich nicht mehr dieses Jahr mit dem Start einer Ariane 6 rechne und ja auch die ersten Flüge der Ariane 6 schon vergeben sind, fehlt mir momentan ein bisschen die Fantasie, wie Ariane Spass den Startvertrag noch erfüllen möchte. Aber auch die ESA steht durch den Ukraine-Krieg mit runtergelassenen Hosen da und sucht nach einem Ersatz. In einem ESA-Pressebriefing wurde nur gesagt, dass man noch nicht genau wisse, wie die ursprünglich auf Soyuz manifestierten Nutzlasten gestartet werden sollen. Wir werden alle Optionen prüfen, sagte Josef Aschbacher, Generaldirektor der ESA. Zitat: Wir müssen sicherstellen, dass wir eine robuste Trägerrakete haben, die unsere Satelliten starten kann. Aschbacher sagte weiter, dass die ESA zwar den Start von Nutzlasten mit europäischen Raketen bevorzugte, aber auch den Ersatz von Trägern aus anderen Ländern nicht ausschließe. Zitat: In erster Linie werden wir uns auf europäische Trägerraketen konzentrieren und dann, wenn wir Lücken sehen, andere Partner in Betracht ziehen. Ich übersetze das kurz: Wir haben in Europa gerade verkackt und haben aktuell keine Ahnung, was wir tun sollen. Auch nicht überraschend, aber es ist nun offiziell, der ESA-Rat hat am 17. März die durch den Krieg in der Ukraine entstandene Situation in Bezug auf ExoMars bewertet und einstimmig festgestellt, ja, es ist unter den aktuellen Umständen unmöglich, die Zusammenarbeit mit Roskosmos bei der ExoMars-Rover-Mission fortzusetzen. Und hat so weiter den ESA-Generaldirektor beauftragt, geeignete Schritte zu unternehmen, um die Kooperationsaktivitäten entsprechend auszusetzen. Ein schöneres Thema, an dem ja auch die ESA beteiligt ist: James Webb. Am 11. März schloss das Webb-Team die Feinspiegelausrichtung ab. Die NASA sagt, jeder optische Parameter, der überprüft und getestet wurde, entspricht den Erwartungen oder liegt sogar darüber. Das ist doch mal eine Aussage. Das James Webb ist in der Lage, erfolgreich Licht von weit entfernten Objekten einzufangen und es ohne Probleme an seine Instrumente weiterzuleiten. Jetzt also wirklich das erste scharfe Bild des James Webb-Teleskops. Letzte Woche hatte ich berichtet, dass zwar alle Spiegel auf ein Ziel ausgerichtet sind, aber noch nicht als ein zusammenhängendes Teleskop funktionieren. Dadurch war das Bild noch unscharf. Dieser Prozess konnte jetzt abgeschlossen werden. Das ist so leicht dahergesagt. Es geht ja um 18 Hauptspiegel, die alle so angeordnet sein müssen, dass sie sich wie eine große, gekrümmte Spiegelfläche verhalten. Tatsächlich wurde mit einer absichtlichen Fehlausrichtung gearbeitet, aus der sich dann zusammen mit dem Ist-Zustand eine Lösung für das Ausrichtungsproblem errechnen ließ. Das James Webb ist jetzt ganz offiziell das leistungsstärkste Weltraumteleskop aller Zeiten. Als nächstes werden die anderen Instrumente des James Webbs wie der Nahinfrarotspektrograph, das Instrument für das mittlere Infrarotlicht MIRI und der Nahinfrarot-Imager ausprobiert und kalibriert. Herzlichen Glückwunsch an das James Webb-Team und wir freuen uns auf mehr Bilder und Erkenntnisse aus den Weiten des Alls. Und für die Verschwörungstheoretiker unter euch, die glauben, dass James Webb ist von Aliens entführt worden, die ESA-Raumsonde Gaia, die sich auch hinter der Mondumlaufbahn am L2 befindet, hat ein Foto von seinem neuen Nachbarn geschossen, also vom James Webb. Die beiden ESA-Twitter-Accounts von Gaia und James Webb haben sich daraufhin eine süße Konversation geliefert. Zwar nur ein paar helle Pixel, aber bei 1 Million Kilometer Abstand schauen wir da großzügig drüber weg. Wenn wir bei coolen Raumsonden sind, ihr könnt euch vielleicht noch an die Parker Solar Probe erinnern, die 2021 durch die äußeren Schichten der Sonne geflogen ist. Den Namen hat die Parker Solar Probe von Eugene Parker. Parker war so einflussreich, was die Erforschung der Sonne angeht, dass nach ihm noch zu Lebzeiten diese Raumsonde benannt wurde. Parker hat in den 50er Jahren eine Theorie zu einem Teilchenstrom durch die Sonne entwickelt und diesem Teilchenstrom den Namen Sonnenwind gegeben. Die damals massiv umstrittene Theorie konnte als korrekt bestätigt werden. Und heute gilt Parker als einer der einflussreichsten Wissenschaftler auf dem Gebiet der Astrophysik. Eugene N. Parker starb am 15. März 2022 im Alter von 94 Jahren. Ad Astra und gute Reise. Bevor wir zum SLS der NASA und dem SpaceX Starship kommen, sei hier nochmal an den Hashtag Team Space Shop Wearspace erinnert. Neben Senkrechtstarter-Klamotten wie mein Hoodie findet ihr hier auch Merchandise von Marschroniken und Mondgeflüster und ein paar neue Sachen. Und seit neuestem 3D-gedruckte Raketenmodelle von Andruck. Am 17. März ist das SLS zum ersten Mal in voller Größe aus dem Vertical Integration Building gefahren. Ich habe spontan einen Livestream gemacht und in der Spitze waren wir fast 1000 Raumfahrtbegeisterte. Crazy! Der offizielle NASA-Livestream hatte übrigens 3300 Zuschauer auf YouTube. Ich hatte mit Toni und Ineas tatkräftige Unterstützung und wir haben uns über Artemis und unseren Apollo-Moment unterhalten. Mittlerweile ist das SLS nach etwa 10 Stunden Fahrt auf Pad 39B angekommen und wird dort in den kommenden Tagen einige Tests absolvieren. Als nächstes steht dann die Wet Rest Rehearsal an, die große Generalprobe. Bei dem etwa zweitägigen Test wird das SLS mit kryogenen Treibstoffen betankt und ein Probestart-Countdown wird durchgeführt, bis etwa 10 Sekunden vor einem hypothetischen Start. Das ist aktuell für den 3. April geplant. Nach der Generalprobe werden die Ingenieure die Rakete und das Raumfahrzeug zurück zum Vertical Assembly Building rollen, wo dann letzte Kontrollen vor dem Start durchgeführt werden. Sollte die Generalprobe und alles weitere nach Plan laufen, besteht immer noch eine Option für das Startfenster im Mai, das vom 7. bis zum 21. Mai reicht. Wahrscheinlich ist jedoch ein Start im Juni oder Juli. Apropos Wet Dress Rehearsal. Es gibt ja tatsächlich noch eine weitere Schwerlastrakete in den USA. Und das bringt uns zu SpaceX und dem Starship. In Boca Chica wurde Starship 20 erneut auf Booster 4 gesetzt und wir haben den ersten Kryotest des Fullstacks, also der gesamten Rakete, gesehen. Wenn ich die Kondenseisstreifen richtig interpretiere, wurde nicht die gesamte Rakete betankt, sondern nur ein kleiner Teil der Tanks. Unabhängig ob Booster 4 und Starship 20 fliegen, sind diese Tests für SpaceX enorm wichtig, um das Design zu überprüfen. Im Gegensatz zum SLS verfolgt SpaceX beim Starship ja eine ganz andere Entwicklungsphilosophie. Nicht alles wird vorher minutiös geplant und 100% berechnet, sondern es wird vieles einfach ausprobiert. Dieser Ansatz ist aus der Softwareentwicklung und im Zweifelsfall bei Raketenentwicklung sehr hardwareintensiv, weil man Designs komplett ändern muss oder auch Prototypen bei Tests verliert. Aber ermöglicht SpaceX eben auch diese enorme Geschwindigkeit in der Entwicklung. Ob das letztendlich der bessere Ansatz war, das lässt sich eigentlich erst sagen, wenn Starship wirklich erfolgreich fliegen sollte. Aktuell wirken die Fortschritte auf jeden Fall für uns Außenstehende enorm. Was man aber auch sagen kann, aktuell ist definitiv nicht die FAA der Grund, warum Starship noch nicht fliegt. SpaceX ist selber noch nicht so weit. Bevor SpaceX starten kann, erwarte ich nochmal mindestens ein volles Betanken der gesamten Rakete und auch ein statischer Feuertest aller Triebwerke am Booster. Obwohl noch gar nicht klar ist, ob SpaceX überhaupt in Boca Chica mit dem Starship starten darf, wird weiter an neuen Prototypen gearbeitet und auch die Produktionsanlagen weiter vergrößert. Vielen, vielen Dank an die Y-Family für die tollen Bilder aus Boca Chica, Hashtag Team Space. Ein Start, für den SpaceX definitiv eine Erlaubnis hat und den ich kaum abwarten kann, ja, das ist der erste Start von Falcon Heavy seit 4 Jahren. Noch kein genaues Datum, aber im Mai soll die aktuell stärkste einsatzbereite Rakete für die US Space Force einen Spionagesatelliten in einen geostationären Orbit starten. Das bringt uns zu den Starts der kommenden Woche. Aktuell sieht es nach einer ruhigen Woche aus. Geplant ist bisher nur ein Start einer russischen Soyuz 2.1a mit Fregatt-Oberstufe von Plesetsk aus. Der ist angesetzt für Dienstag, den 22. März um 13 Uhr MEZ. Am Mittwoch wird Matthias Maurer voraussichtlich seine erste EVA an der ISS durchführen, also einen Außenbordeinsatz. Das ist etwas ganz Besonderes und so will ich das unbedingt anschauen. Und ich habe mir mit Ian einen ISS-Experten eingeladen, der viel besser live kommentieren kann, was da so passiert. Uhrzeit kann ich noch nicht so genau sagen, aber rechnet mal mit so 13 Uhr etwa. Hier möchte ich mich wieder bei all meinen Unterstützern bedanken, besonders natürlich bei den YouTube-Kanalmitgliedern und meinen Patreons. Ich musste ja meinen Output notgedrungen etwas einschränken und das merke ich direkt in weniger Views und halb so viel YouTube-Einnahmen. Aber durch eure monatliche Unterstützung bin ich jetzt nicht ganz so hart gefallen. Vielen, vielen Dank dafür. Als kleines Dankeschön bekommen ja die Patreons und die YouTube-Kanalmitglieder meine Videos immer vorab und ohne YouTube-Werbung. Vielen Dank, dass ihr mithelft, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern. Hashtag Team Space. Weiter geht hier wieder ein fettes Dankeschön ans Discord-Rechercheteam, das wie immer die News mit zusammengetragen hat. Wenn ihr Lust habt, euch mit anderen Raumfahrtbegeisterten auszutauschen, der Senkrechtstarter Discord hat jetzt fast 2000 Mitglieder und etabliert sich immer mehr als Dreh- und Angelpunkt für das deutsche Hashtag Team Space. Und sowohl Discord als Senkrechtstarter YouTube Live-Chat haben eine neue Moderatorin. Vielen Dank, Kati, für den Einsatz für die Community. Link zum Discord ist übrigens unter dem Video. Dort könnt ihr auch Astro Tim antreffen. Vielen Dank, Tim, für deinen Beitrag zu den News heute. Ich wünsche euch allen einen guten Start in die Woche. Ja, wenn du die neuesten Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen möchtest, abonniere gerne meinen Kanal, denn hier gibt es ja jede Woche neue Videos über Raumfahrt. Ich hoffe, die Folge heute hat dir gefallen. Wenn ja, Like da lassen. Bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.